Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes, rassemblez dans la joie les enfants de Dieu dispersés.
So hat der Erzbischof von Paris heute Abend die Tore Notre-Dames geöffnet. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Das Bauwunder ist vollbracht. Frankreich hat sein Wahrzeichen wieder. Notre-Dame wurde nach 5,5-jähriger Restaurierung wieder eröffnet. Wir holen uns gleich erste Eindrücke von der feierlichen Zeremonie und dann begeben wir uns auf Europareise. Von Paris zur Verleihung des Europäischen Filmpreises in Luzern und nach Rumänien, wo nicht nur Filmschaffende unter der politischen Instabilität leiden, und zwischendurch erholen wir uns im Weißen Rössel am Wolfgangsee, genauer gesagt an der Wiener Volksoper. Da stand heute unter anderem Harald Schmidt auf der Operettenbühne. Am 15. April 2019 brannte Notre Dame. Millionen Menschen auf der ganzen Welt sahen damals schockiert die Bilder der in Flammen stehenden Kathedrale. Präsident Emmanuel Macron versprach einen raschen Wiederaufbau und tatsächlich 5,5 Jahre später ist es soweit. Notre Dame wurde heute Abend feierlich wieder eröffnet.
Ich spreche die Dankbarkeit der ganzen französischen Nation an diejenigen aus, die Notre Dame gerettet haben und die sie wieder aufgebaut haben.
Et rebâtit Notre-Dame de Paris.
Ja, so bedankte sich heute Emmanuel Macron. Mehr als 840 Millionen Euro Spendengelder wurden aufgebracht. Rund 2000 Expertinnen und Experten haben am Bau gearbeitet. Und trotz Corona-bedingten Unterbrechungen konnte der Kraftakt pünktlich zum Abschluss gebracht werden. In Paris bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Christiane Käs. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Los ging es heute am frühen Abend in Anwesenheit von 2000 Gästen, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, aber auch der ukrainische Präsident Zelensky und Donald Trump waren anwesend, hatten vorher, wie es heißt, noch ein produktives Dreiergespräch mit Macron. Die Weltpolitik läuft also im Hintergrund weiter. Aber Frau Käs, Sie waren für uns in der Kathedrale dabei. Wie haben Sie diese Eröffnungszeremonie erlebt?
Sie war sehr bewegend, also auch für diejenigen, die diese Restaurierung schon lange verfolgt haben. Es ging schon damit los mit einem, wie ich finde, wirklich beeindruckenden Moment, als in der Kirche die größte Glocke von Notre-Dame, Emmanuel heißt sie ja, erklungen ist. Man konnte, fand ich, richtig so eine Anspannung spüren, wann geht es endlich los. Es waren dann schon alle im Kirchenschiff, die wichtigsten Akteure, der Erzbischof von Paris, Laurent Ulrich, und der Präsident Macron waren noch draußen. Und dann fing dieser Chor an zu singen, erstmal so ganz sanft, und diese Kathedrale hat eine unheimlich klare Akustik. Es war so ruhig, man hätte wirklich eine Stecknadel fallen hören können. Und der Klang der Kathedrale, auch später dann noch, als die Orgel gespielt hat, ist einfach fantastisch. Es gab auch viel zu sehen. Also es waren auch sehr starke Momente in diesem Gottesdienst, der sich ja dann an Macrons Rede angeschlossen hat. Zum Beispiel, als die Feuerwehrleute in die Kirche gekommen sind, und zwar in ihrer roten Uniform, ihre Helme unter dem Arm, also genauso wie sie am Abend im April 2019, als die Kathedrale brannte, im Einsatz waren, als sie erst einmal diesem Feuer hilflos gegenüberstanden. Macron hat daran auch noch mal kurz erinnert in seiner Rede, wie angespannt und schlimm das auch für ihn war, der Moment. Und als dann endlich nach Stunden diese erleichternde Nachricht kam, wir haben das Feuer unter Kontrolle, also dieser Moment ist noch mal aufgelebt. Die Feuerwehrleute haben auch langen Applaus bekommen.
Also eigentlich ja auch eine Mischung aus religiösen Riten und ganz weltlichen Abläufen heute bei dieser Veranstaltung.
Ja, das kann man so sagen, aber der Gottesdienst hat natürlich den größten Teil eingenommen, und da waren in der Tat, ich fand vor allem zwei religiöse Riten bemerkenswert oder sehr spezielle Momente. Wir haben es gerade schon kurz gehört in der Themenübersicht. Der Erzbischof der Kathedrale hat mit der Unterseite seines Bischofsstabs an dieses hohe Eingangsportal geschlagen. Das heißt übrigens das Portal des letzten Gerichts. Und der Chor hat dann immer von innen geantwortet mit Psalmen, und der Bischof hat von draußen dreimal die Notre Dame direkt angesprochen, ihr gesagt, öffne deine Türen. Er hat sie als sehr liebende Mutter bezeichnet, als Zeugin der Hoffnung. Also da ist auch nochmal so ein bisschen deutlich geworden, was die Kathedrale für den christlichen Glauben bedeutet. Ja, und das zweite Ritual war dann das Aufwecken der Orgel. Da hat der Erzbischof dann in der Kathedrale das Instrument wieder ganz direkt angesprochen, zu ihr gesagt, wache auf, heiliges Instrument, stimme den Lobpreis Gottes an. Und das das war dann eigentlich schon fast ein bisschen, ja, lustig. Es hat sich wirklich so angehört, als ob die Orgel aufwacht. Sie war erstmal etwas dumpf und vorsichtig, wie jemand, der gerade aus dem Schlaf wach wird und erstmal wach werden muss. Und dann wurde sie immer schneller und immer agiler. Und im Laufe des Gottesdienstes haben dann wirklich die vier Titularorganisten auch, ja, finde ich, ganz gut gezeigt, was dieses Instrument kann in allen Farben, hell, dunkel, laut, leise. Also da konnte man auch die Freude der Organisten hören, wieder auf diesem Instrument jetzt nach diesen 5 Jahren so zu spielen.
Also ein großer akustischer Reichtum auch. Aber Sie haben Notre Dame jetzt heute auch von innen gesehen. Alles strahlt, befreit von alter Patina und dem Ruß der Jahrhunderte und natürlich auch befreit von den Spuren des Brandes. Der Restaurierungsprozess ist in 5,5 Jahren unter Hochdruck durchgezogen worden. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die sich etwas anderes erhofft hätten, zeitgenössischere Elemente. Zum Beispiel auch Macron hatte das im Sinn. Nun, da das Ergebnis zu sehen ist, hätte man sich mehr Zeit nehmen sollen oder herrscht jetzt wirklich diese allgemeine Erleichterung über den neuen Glanz, der ja erstmal sehr beeindruckend ist?
Ja, der ist auf alle Fälle beeindruckend. Also diese Helligkeit, finde ich, ist das Auffallendste, wenn man in der Kathedrale ist. Dieser gereinigte Stein, aufwendig gereinigt worden, ja, um ein Beispiel zu nennen, der wurde mit heißem Latex übergossen und dann wie eine tote Haut abgezogen, damit man da wirklich die Unreinheiten aus dem Stein ziehen konnte. Dann diese farbenfrohen Fenster, tagsüber kommt da sehr helles Licht rein. Ich war vor ein paar Tagen tagsüber auch mal in der Kathedrale. Jetzt abends war eine sehr weiche, künstliche Beleuchtung, diese goldenen Kerzen. Leuchter, die haben richtig gefunkelt dadurch auch nochmal. Es gibt im Chorumgang Kapellen, wo die Gemälde gereinigt wurden, restauriert wurden. Die Farben sind jetzt sehr frisch. Der Marmorboden glänzt. Ich hatte mich mit einer Restauratorin unterhalten, die mir erklärt hat, wie sie den Boden mit den Händen und mit weichen Bürsten gereinigt haben und wirklich in jede Ritze reingegangen sind, um den Schmutz da rauszubekommen. Also das ist schon beeindruckend, was da alles passiert ist. Aber in der Tat, Sie sagen, es haben es schon angesprochen, es gibt auch Kritiker. Das ist zum Beispiel dieser Streit um die Fenster. Präsident Macron und auch die Diözese möchten gerne ein paar Fenster austauschen. Da geht es um ein paar einfachere, die nur schwarz-weiß sind, also nicht diese bunten, die aber auch schon aus dem 19. Jahrhundert sind, damals noch unter dem Chefarchitekt Viollet-le-Duc eingebaut wurden. Und es läuft im Moment ein Auswahlverfahren für neue zeitgenössische Fenster. Das ist denjenigen ein Dorn im Auge, die wirklich harte Verfechter sind einer Restaurierung, die nur authentisch sein sollte, also nur wie zuvor. Es läuft auch eine Petition dagegen. Die Initiatoren wollen auch vor Gericht ziehen. Das Argument ist da eben, das ist der Denkmalschutz, da soll man nichts verändern. Aber das Argument der Diözese auf der anderen Seite ist, diese Kathedrale ist nicht statisch. Man hat immer etwas an ihr verändert. Es gab eben auch diese sehr bekannte Restaurierung durch den Architekten Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert. Und diese verschiedenen Zeiten können Spuren hinterlassen. Und gerade jetzt der Brand und dieser spektakuläre Wiederaufbau, da darf man auch schon dran erinnern.
Macron hat die Bedeutung der Wiedereröffnung immer wieder betont. Gerade im Augenblick nach dem Sturz seiner Regierung in dieser Woche ist das ein Großereignis, von dem er, glaube ich, auch nur profitieren kann. Aber ist das denn jetzt für die Bevölkerung das Pflaster auf der wunden Seele Frankreich, das, was die Franzosinnen und Franzosen gerade ganz dringend brauchen?
Also die Begeisterung ist im Moment schon enorm. Es haben schon vor der Eröffnung in Umfragen die Hälfte der Französinnen und Franzosen gesagt, wir wollen Notre Dame unbedingt besuchen. Und wenn man sich hier mit den Leuten um die Kathedrale unterhält, dann spürt man auch richtig die Ungeduld. Warum dürfen wir nicht jetzt schon rein? Man muss ja noch bis morgen warten, bis morgen Nachmittag, bis die ersten Leute überhaupt rein dürfen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist auch so etwas wie ein Ventil im Moment, weil die Lage im Land so schwierig ist. Dann konzentriert man sich gerne auf etwas Schönes. Und in Frankreich hat man ja auch viel Sinn für Schönes. Man setzt das ja auch gern in Szene, feiert das auch gern. Im Élysée-Palast hofft man, das hat man uns so ein bisschen vorher aus dem Umfeld von Macron erklärt, dass das schon ein Moment des Zusammenschlusses jetzt auch sein könnte, um dieses Bauwerk. Man hat auch so ein bisschen gesagt, ja, Notre Dame, das ist ja auch die Verwahrerin der französischen Vorstellungswelt seit 800 Jahren. Das ist ein symbolischer Ort, symbolisch aus 3 Gründen, weil es ist zum einen eben ein spiritueller Ort für alle Gläubigen. Es ist ein historischer Ort. Viele französische Könige hatten irgendwas mit Notre Dame zu tun, spielte eine große Rolle. Die Kaiserkrönung von Napoleon in der Notre Dame und so weiter. Es fanden in der jüngsten Vergangenheit auch regelmäßig Zeremonien für Frankreichs verstorbene Präsidentenstadt, Charles de Gaulle, François Mitterrand und so weiter. Also das ist ein Ort des französischen Einflusses und der Ausstrahlung. So sieht man das auf alle Fälle im Élysée-Palast.
Das sagt Christiane Casey, war für uns bei der Wiedereröffnung von Notre-Dame dabei. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, feierliche Festtagsstimmung in Paris, während in Wien heute Abend glückliche Ausgelassenheit herrschte, zumindest in der Volksoper. Ja, es sind Krisenzeiten, da tut operettenseliges Schunkeln vielleicht mal ganz gut. Die Wiener Volksoper gönnt sich und dem Publikum eine neue Version des Weißen Rössels, inszeniert von Jan-Philipp Gloger und starbesetzt. Die Rösselwirtin, die mit unzufriedener Kundschaft, chaotischem Personal und verschiedenen Lebens- und Liebesverwirrungen zu kämpfen hat, wird gespielt und gesungen von Annette Dasch. Und unter ihren Hotelgästen finden sich Stars wie Götz Schubert und kein geringerer als Harald Schmidt. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat bei der Premiere ebenfalls eingecheckt und kann uns jetzt die erste Gästebewertung abgeben. Schönen guten Abend, Herr Fuchs.
Hallo, guten Abend.
Herr Fuchs, dieses Stück ist ja schon eine ironische Angelegenheit. Es ist eine Berliner Operette von Ralf Benatzky, die auch schon zum Beispiel von den Geschwistern Pfister satirisch gebrochen wurde in der Vergangenheit. Was stand denn heute Abend im Mittelpunkt? Kitsch oder Komödie?
Also eine Mischung aus beidem, aber es ist keine extra Lesart, keine gleichsam Operette über Operette oder eine Analyse oder auch ein großes Ding, wie die Geschwister Pfister das gemacht haben, dass da eben mit Geschlechterwechsel gearbeitet wird. All diese ganzen Geschichten macht Jan-Philipp Gloger nicht. Ihm geht es in erster Linie wirklich um das Bunte, um Unterhaltung und manchmal auch das Überdrehte natürlich, das bei diesem Werk gerade dazugehört. Es gibt ein paar kleine, aber dann sehr gut gesetzte dramaturgische Momente, beispielsweise das Thema des Tourismus wird da vor allen Dingen betont. Also es geht dann um die Leute, die sich nicht richtig benehmen können oder die übertriebene Erwartungshaltung haben. Das, was im Stück so angelegt wird, wird gleichsam an einigen Stellen ein bisschen angeschärft, aber das ist es schon. Und ehrlich gesagt, dachte am Anfang so relativ ungebrochen, dieses Stück zu erleben, da steht dann 3 Stunden mit Pause, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Jetzt nach diesen 3 Stunden muss ich sagen, doch, es hat sich sehr, sehr gelohnt. Es war auch ein großer, großer Publikumserfolg.
Ja, man kann das vielleicht auch den großen Stars zurechnen, die da heute Abend zu sehen waren besonders viel Aufmerksamkeit. Bekommt natürlich Harald Schmidt als Professor Dr. Hinzelmann auch bei uns. Hören wir uns mal an, wie er da auf der Bühne auftaucht.
Gucken Sie, wenn ich zum Beispiel im Winter mal Lust habe auf eine Zigarette, dann schiebe ich mir stattdessen einen Bleistift in den Mund. Ja? Und schon wieder ist die Reisekasse um, was kostet jetzt bei euch da eine Zigarette, ja? 30 Cent angewachsen.
Ja. Papa!
Ja, und wenn es dann im Sommer soweit ist und ich sitze mit meiner Clara im Zug und wir spüren dieses Rütteln und Schütteln im ganzen Körper, ist auch irgendwo eine total spannende Erfahrung.
Ja, Fuchs, das klingt ja schon so ein bisschen so, als wäre es das zumindest zum Teil in die Gegenwart versetzt worden. Das ist nicht in den 30er Jahren angesiedelt, oder?
Das ist schon die Gegenwart hier. Da ist das ein oder andere, was man direkt übersetzen kann, wenn man die Gegend am Wolfgangsee auch wirklich kennt. Harald Schmidt, der eben diesen Professor spielt, das ist die spießigste Figur wahrscheinlich, die ich in dieser Saison auf der Bühne gesehen habe. Das ist herrlich ausgespielt, wie der wirklich um jeden Cent feilscht und sich ein eigenes kleines Solarkraftwerk mitbringt, um eben Strom zu sparen und damit eine Reduktion auf den Zimmerpreis zu bekommen. Das sind wunderbare Preziosen, die da geliefert werden, auch von Robert Palfrader, der den Kaiser hier spielt. Da ist ja großes Bohai, weil es heißt, der Kaiser kommt. Nun hat Palfrader, der auch Schauspieler und eben Kabarettist ist, einen besonderen Status in Österreich, weil es gibt dort eine Sendung, die heißt Wir sind Kaiser. Da spielt er eben einen Fantasiekaiser und gibt immer Audienzen. Und mit dieser Rolle wird gespielt. Und an dem Punkt gibt es dann eine ganz wunderbare Brechung. Da sind nämlich dann die Rösselwirtin Annette Dasch und Robert Palfrader im Zimmer. Und der Palfrader ist dann als Schauspieler und als Palfrader auftretend und sagt, mir geht diese Rolle des Kaisers so auf die Nerven. Und irgendwann kommt dann Annette Dasch und sagt, ja, und ich kann es nicht mehr ertragen, dass ich in diesem österreichischen, in diesem salzkammergutischen Dialekt dauernd sprechen muss. Das macht sie fantastisch. Nicht nur singen, sondern auch sprechen. Das ist so gut erstmal, dass man denkt, das kann gar nicht sein, dass das Annette Dasch ist. Und dann sagt sie und erklärt sie uns allen und auch eben dem vermeintlichen Kaiser, wie schwer das war, sich das draufzupacken, worauf dann Palfrader sagt, ja, aber du kannst es in Wirklichkeit eh nicht. Also das sind schon sehr, sehr herrliche Momente, selbstironische Momente auch, die eben von Gloger sehr fein eingesetzt werden und nicht mit dem Holzhammer. Und jenseits dieser Aspekte aber ist es, wie gesagt, die große Show, die große Revue.
Und ist es denn musikalisch auch beeindruckend? Also Annette Dasch singt wahrscheinlich die Wirtin auch auf eine beeindruckende Weise. Wie ist denn das Ensemble insgesamt aufgestellt an diesem musikalischen Abend?
Das ist großartig. Da ist vor allen Dingen Jakob Semotan zu nennen als dieser Zahlkellner, der ja verliebt ist in die Wirtin und ganz am Ende finden sich verschiedene Paare. Das ist absolut fantastisch, wie er das spielt und wie er das singt mit großem, fast opernhaften Gesten teilweise. Das passt wirklich. Das gesamte Ensemble bis in die kleinen Partien ist exzellent besetzt und Michael Brandstetter dirigiert das. Das ist eher ein Fachmann für diese vermeintlich leichte Muse. Auch mit wahnsinnig viel Schmiss. Die ganzen Szenenübergänge funktionieren, auch von der Ausstattung her. Wir haben wirklich dieses Hotel auf der Bühne, das sich dann leicht verändert. Man kann in die kleinen Zimmer schauen, je nachdem, wo das gerade spielt. Also ich denke, an dem Abend ist wirklich mal alles richtig gemacht worden. Man unterhält sich allerdings nicht unter Niveau und hat eben ein bisschen was drüber, auch noch ein bisschen eben diese Reflexion auf das, was man heute Abend sieht, auf das ganze Genre der Operette. Also das ist absolute Empfehlung.
Großartig. Jörn Florian Fuchs, ganz herzlichen Dank, dass Sie für uns den Operetten-Kurzurlaub eingelegt haben. Die nächsten Gerne. Vorstellungen vom Weißen Rössel gibt es dann an der Wiener Volksoper nächste Woche Dienstag und Freitag zu sehen. Rumänien erlebt dramatische Tage. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen hatte der rechtsextreme und kremlfreundliche Kandidat Calin Georgescu gesiegt. Gestern aber wurde die Wahl vom obersten Gericht annulliert, weil man von massiver russischer Einflussnahme ausgeht. Dennoch, der Rechtsruck in der rumänischen Gesellschaft sorgt für Beunruhigung, auch in der dortigen Filmszene. Christian Berndt über rumänische Filmschaffende zwischen Zuversicht und Bangen.
Präsentate de Leu de la Metro Goldwyn Mayer.
Während sich die Produktionsassistentin Angela durch den Verkehr in Bukarest wühlt, nimmt sie TikTok-Videos auf. Darin parodiert sie derb und obszön den Influencer Andrew Tate, der mit frauenfeindlichen Videos auf rechten Internetplattformen berühmt wurde. In der Filmsatire des rumänischen Regisseurs Radu Jude, Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, lässt sich einiges erahnen von dem, was jetzt in Rumänien passiert ist. Der weithin unbekannte rechtsextremistische Kandidat Calin Georgescu hat es geschafft, über eine TikTok-Kampagne die erste Runde der Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Allerdings wurden die Wahlen nun vom obersten Gericht annulliert.
It's proven it was a huge Russian interference and manipulation.
Man geht davon aus, so Regisseur Radu Jude, dass Russland die Wahl massiv beeinflusst hat und die Kampagne von Georgescu über Fake-Seiten Wahlpropaganda betrieben hat. Trotzdem meint Jude, spricht Georgescu viele an, die meisten seiner Wähler seien noch sehr jung. Außerdem fühlen sich viele Rumänen seiner Meinung nach zu Recht von der arroganten Politik des Landes nicht ernst genommen. Und auch von den im Ausland lebenden Rumänen habe sogar die Hälfte rechtsextrem gewählt. Viele Auslandsrumänen fühlten sich im Stich gelassen von der Politik. Die Schuld sei, dass so viele im Ausland wie Sklaven schuften müssten. Aber auch insgesamt, meint Jude, ist TikTok populär in Rumänien. Über Zeitungen und Fernsehen würde sich kaum noch jemand informieren. Für die Filmszene waren die letzten Wahlergebnisse ein Schock. Jude hätte nicht für möglich gehalten, dass Faschisten wieder nahe an die Macht kommen könnten. Jene Leute, die ihn seit Jahren attackieren. Jude behandelt in seinen Filmen Themen, sagt er, die tabu sind in Rumänien, wie etwa die Beteiligung am Holocaust. Manche Filmschaffende, meint er, sprachen schon von Exil, falls Georgescu Präsident wird. Aber nun ist er durch die Annullation des ersten Wahlganges erst einmal gestoppt. Das spricht auch für das Funktionieren der Gewaltenteilung in Rumänien. Bisher war diese nicht bedroht, wie die rumänische Filmproduzentin Ada Solomon meint, die auch Judes Filme produziert. Bei allem, was nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Rumänien passiert ist, meint Solomon, wurde nie die Gewaltenteilung bedroht, anders als in Ungarn oder Polen. Es gibt, meint sie, immer noch ein freiheitliches System, aber sie sieht trotzdem Gefahren für Rumänien.
I don't have any reason to be optimistic. I'm sorry.
Sie sieht keinen Grund, optimistisch zu sein. Rumänien könnte vom demokratischen Weg abkommen. Nach der Entscheidung des obersten Gerichts befürchtet sie Unruhen. Immerhin meint Solomon, auch ein rechtsextremer Präsident könne nicht ohne das Parlament regieren, da Rumänien ein halbpräsidiales System hat. Auch Solomon und ihre Familie werden von Nationalisten bedroht, aber immerhin sagt sie, Rumänien habe im Prinzip auch eine starke Zivilgesellschaft.
But in the last years, probably from the pandemic on,
aber in der Pandemie, sagt sie, ist die Zivilgesellschaft lethargischer geworden. Nach wie vor sehr vital dagegen ist der rumänische Film. Seit mehr als 10 Jahren spricht man von der neuen rumänischen Welle im Kino, die zu einem bis heute andauernden internationalen Erfolg rumänischer Filme auf den großen Festivals von Cannes bis Venedig geführt hat. Die Filme dieser neuen Welle waren immer sehr politisch, sagt Solomon. Rumänien hat viele gut ausgebildete Filmschaffende mit Auslandserfahrung. Und diese Filme finden auch ein Publikum. Der rumänische Film insgesamt ist beliebt im eigenen Land, meint Solomon. Erfolgreich läuft gerade ein Film in den rumänischen Kinos, der in Cannes ausgezeichnet wurde. 3 Kilometer bis zum Ende der Welt erzählt von einem 17-jährigen Landjungen, der brutal zusammengeschlagen wird, weil er einen anderen Jungen geküsst hat. Als die Eltern den Grund für den Angriff erfahren, lassen sie vom Priester einen Exorzismus mit ihm durchführen. Damit es keinen Skandal gibt, soll der Angriff vertuscht werden. Homophobie ist immer noch sehr präsent in Rumänien, sagt der Regisseur des Films Emanuel Pavu, aber den Publikumserfolg seines Films sieht er als gutes Zeichen. Rumänien ist trotz allem auf dem richtigen Weg, meint Pavu. Man müsse zwar das Tempo des Fortschritts erhöhen, aber vor 10, 15 Jahren hätte es noch ganz anders ausgesehen, was zum Beispiel Homophobie betrifft. Und an einen Wahlsieg Ceausescus hatte Pavu sowieso nicht geglaubt. Pavu vertraut der rumänischen Gesellschaft, er denkt, dass sie sich immer für Europa entscheiden wird. Die rumänischen Filmschaffenden wollen sich, so hört man, auch in Zukunft nicht von den Rechtsextremen einschüchtern lassen. Aber welchen Weg Rumänien in Zukunft gehen wird, ist auch nach der Annullierung der Präsidentschaftswahlen offen.
Christian Berndt über die Filmszene in Zeiten der massiven politischen Verunsicherung in Rumänien.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Caroline Kuban, gelesen von Thorsten Föste.
Noch nie wurden für den Wettbewerb um den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis so viele Produktionen eingesandt wie in diesem Jahr. Am Abend nun wurde unter der Schirmherrschaft der Schauspielerin Katja Riemann die Auszeichnung in 6 Kategorien verliehen. Gewonnen hätten die Besten unter den Besten, teilten die Veranstalter mit. In der Kategorie Langfilm gewann demnach die Dokumentation 7 Winter in Teheran von Steffi Niederzoll. Der Film berichte über eine 19-Jährige, die einen Mann, der sie vergewaltigen will, in Notwehr ersticht und dafür zum Tode verurteilt wird. Der Film berichtet aber auch über ihren Kampf für die Rechte der Frauen. Der Deutsche Menschenrechtsfilmpreis wird seit 1994 regelmäßig verliehen. Ausgezeichnet werden Regisseure und Autoren für Kino-, Fernseh- und Filmproduktionen. Seine Melodien zu König der Löwen und Fluch der Karibik sind Ohrwürmer. Für die Musik zum Film Dune erhielt er 2022 den Oscar. Nun trat Hans Zimmer zu einem besonderen Anlass im Vatikan auf. Der Oscar-prämierte Filmkomponist war Stargast beim 5. Vatikanischen Benefizkonzert für sozial benachteiligte Menschen. Zusammen mit dem Komponisten Marco Fresina und der Cellistin Tina Guo, mit großem Chor und Orchester trat er beim Concerto con i Poveri, Konzert mit den Armen, in der Vatikanischen Audienzhalle in Rom auf. 3000 der 8000 erwarteten Besucher waren Ehrengäste, bedürftige Menschen verschiedener Sprachen und Religionen. Am Vormittag hatte Papst Franziskus die Mitwirkenden empfangen, um die Bedeutung der Veranstaltung für die Förderung von Solidarität und Inklusion zu unterstreichen. Zur Aufführung kamen berühmte Melodien des deutsch-amerikanischen Komponisten Zimmer zu Filmen wie Gladiator, Fluch der Karibik oder Pearl Harbor. Seit über 30 Jahren verfällt im havelländischen Nauen ein ehemals beliebtes Kino aus DDR-Zeiten. Nach mehrfachem Eigentümerwechsel wird die Stadt nun das Theater der Freundschaft zurückkaufen für 795.000 Euro. Nauns Bürgermeister Manuel Meger hatte sich jahrelang vergeblich bemüht, den Eigentümer entweder zum Weiterbau oder zu einem Verkauf zu bewegen, bis der jetzt einlenkte. Fraktionsübergreifend stimmten alle Stadtverordneten dem Kauf zu. Auch deshalb, weil Naun keinen vergleichbar großen Kulturort hat. In dem traditionsträchtigen Kino hatten Menschen seinerzeit auch ihre Jugendweihe gefeiert. Es gab eine Theaterbühne für Veranstaltungen. Gebaut wurde es von 1954 bis 1956 im Stil des sozialistischen Klassizismus. Bis März soll der Kauf abgeschlossen sein. Über die spätere Nutzung muss aber noch entschieden werden. Ein Ideenwettbewerb soll Anregungen geben.
Heute Abend fand sie statt, die 37. Verleihung des Europäischen Filmpreises, diesmal in der Schweiz, in Luzern. Dort wurde nun also das europäische Kino gefeiert und prämiert. Und eröffnet wurde die Gala von der neuen Präsidentin der Europäischen Filmakademie, der Oscar-Preis gekrönten Schauspielerin Juliette Binoche.
Welcome to the European Film Awards 2024 in Luzern. Lucerne. It is an immense joy to be here. Joy is necessary.
Ja, Freude ist notwendig, weil so ging's los heute Abend in Luzern. Und unser Filmkritiker Jörg Taschmann war live im Saal dabei und ist mit uns jetzt verbunden. Schönen guten Abend, Herr Taschmann.
Ja, schönen guten Abend.
Der Europäische Filmpreis leidet ja immer ein bisschen unter Minderwertigkeitskomplexen gegenüber den Oscars und anderen großen Festivalpreisverleihungen. Konnte die Gala da heute Abend ein bisschen Boden wettmachen mit Stars und Glamour und hat dafür vielleicht auch die neue Präsidentin Juliette Binoche gesorgt?
Also es war vor allen Dingen eine sehr emotionale Rede, die sie da gleich zu Beginn gehalten hat. Das war dramaturgisch schon sehr geschickt, mit ihr anzufangen. Und es waren sehr viel mehr Prominente heute, auch im Publikum. Ralph Fiennes beispielsweise, der nominiert war für Conclave. Isabella Rossellini, die später auch noch mit einem Preis ausgezeichnet wurde für ihr Lebenswerk. Jacques Audiard war da, der Regisseur, der heute so abgeräumt hat mit insgesamt 5 europäischen Filmpreisen für Emilia Perez. Also es waren sehr viel mehr bekannte Gesichter des europäischen Kinos anwesend und das tut dieser Veranstaltung auch wirklich gut. Und hinzu kam, was ich sehr sympathisch fand, es gab einen vielsprachigen Moderator aus der Schweiz, der wirklich am Anfang alle 4 Nationalsprachen der Schweiz gesagt hat, seine Rede gehalten hat und er hat wirklich alle dazu animiert, wenn sie auf die Bühne kommen und Dankesreden halten, doch bitte wenigstens die ersten Sätze auch in ihrer Muttersprache zu halten. Das habe ich in den vergangenen Jahren immer so vermisst. Das war immer so ein mehr oder weniger geradebrechtes Einheitsenglisch. Und ich habe mir immer gedacht, man redet die ganze Zeit immer von der Vielfalt und der Kultur Europas und die reduziert sich dann immer nur auf die englische Sprache. Das war heute wieder anders. Da waren dann auch wieder viele andere Sprachen zu hören. Mir persönlich ist das sehr sympathisch.
Schauen wir auch vielleicht noch mal kurz zurück. 24 Jahre lang war ja auch Wim Wenders früher Präsident der Europäischen Filmakademie. Heute Abend wurde ihm der Preis fürs Lebenswerk verliehen. Sie konnten sich vorher mit dem großen Regisseur in einer englischsprachigen Runde zusammensetzen und da hat er sich gerührt gezeigt.
Well, I was one of the youngest one at the table when it was founded in 88. I served as president for 24 years. So I'm now connected to this institution for 36 years and receiving an award for them feels like I get it from my family. It means a lot to me that this family of mine gave it to me.
Also seine Familie, der ja 36 Jahre angehört hat, in gewisser Weise hat ihm den Preis gegeben. War das auch ein rührender Augenblick?
Das war ein sehr, sehr bewegender Augenblick. Er hat einige der Dinge, die wir gerade gehört haben, auch nochmal wiederholt. Eben das mit der Familie, wie sehr viel ihm das bedeutet, was ihm der europäische Film bedeutet. Er hat wirklich eine flammende Rede gehalten, die vielleicht ein bisschen zu lang war. Er hatte dann wirklich auch Tränen in den Augen und hat davon geredet, wir dürfen nicht in Schwarz-Weiß denken und dass das Kino in Europa eben auch eine große Verantwortung hat. Es zog sich wie ein roter Faden ein bisschen durch den Abend, dass es Europa eben politisch schlecht geht, dass die Meinungsfreiheit bedroht ist. Also all das war heute ein sehr, sehr starkes Thema.
Ja, aber dann kommen wir jetzt mal zu den Preisträgerinnen und Preisträgern. Sie haben es ja schon angesprochen. Im Vorfeld sah alles nach einem Duell zweier Altmeister aus. Pedro Almodóvar für seinen ersten englischsprachigen Film The Room Next Door und eben Jacques Audiard, der mit seinem spanischsprachigen Potpourri aus Telenovela, Gangsterfilm, Sozialdrama und Musical antrat, Emilia Perez. Jetzt sagen Sie uns, wie ist es ausgegangen?
Also es war dann so, schon den allerersten Preis, den gewann Jacques Audiard als bester Regisseur. Er hat dann insgesamt, sein Film hat 5 Preise gewonnen, unter anderem auch für die Transdarstellerin Carla Sofia Gascón. Ich finde, das war die richtige Entscheidung. Es ist großartiges europäisches Kino. Es ist ein Film, wie man ihn so noch nie gesehen hat. Es ist auch mein Favorit in diesem Jahr und da, finde ich, hat die Europäische Filmakademie wirklich mal ins Schwarze getroffen und auch einen ungewöhnlichen Film ausgezeichnet, der, wie gesagt, die Geschichte eines Gangsters erzählt, der nach einer Geschlechtsangleichung zu einer Frau wird, zu dieser Emilia Perez, zu einer Menschenrechtsaktivistin. Und trotzdem ist es nicht so banal, wie es klingt. Es ist immer vielschichtiges Kino. Dann ist es eben auch noch ein Musical. Es wird eben auch noch viel gesungen. Also größer kann Kino eigentlich nicht sein und schöner kann sich das europäische Kino eigentlich auch nicht präsentieren.
Und nochmal auf die Darstellerinnen und Darsteller zurückzukommen. Sie haben schon die Darstellerin erwähnt. Die deutschen Nominierten, wie sieht's bei denen aus? Lars Eidinger war zum Beispiel nominiert.
Er war nominiert, auch Franz Rogowski war nominiert, also 2 deutsche Schauspieler in 2 verschiedenen Filmen. Das war eigentlich eine ganz große Überraschung, weil da hat Abu Sangare gewonnen für L'Histoire de Suleiman. Das ist die Geschichte um einen Immigranten in Frankreich. Und da hat man dann auch wieder gesehen, was Europa zurzeit auch ist, nämlich menschenfeindlich, weil dieser Schauspieler, der in Paris lebt, hatte nicht die richtigen Papiere, durfte hier nicht in die Schweiz reisen und war dann auch nur per Video zugeschaltet. Aber es war eine Riesenüberraschung, weil der große Favorit war eigentlich Ralph Fiennes für Konklave.
Und warum müssen wir denn jetzt bis 2026 warten, bis der nächste europäische Filmpreis verliehen wird? Was steckt denn hinter dieser Idee?
Also man wandert vom Dezember, wo man immer war, also am ersten Wochenende, jetzt plötzlich in den Januar. Was dahinter steckt, ist, man will in die sogenannte Award Season. Das heißt, man will mit da rein, wenn die großen Preise vergeben werden. Der Europäische Filmpreis will jetzt in einer Liga spielen mit den Golden Globes, mit den Oscars und dann auch mit den BAFTAs in England. Und dann wird es eben in Zukunft so sein, dass die europäischen Filmpreise zuerst sind, dann kommen die Golden Globes, kommen irgendwann eben auch die Oscars. Und das ist alles viel näher dran. Das entzerrt sich dann nicht so. Und man hofft eben auch, dass dann die Stars eben auch kommen und einfach herumreisen, dann eben von Los Angeles nach London, von London dann in die europäische Stadt, die den Preis verleiht. Also die Idee, die dahinter steckt, und das könnte aufgehen, ist, den Preis auch international damit noch populärer zu machen.
Also damit wirklich gar keine Minderwertigkeitskomplexe mehr übrig bleiben müssen. Jörg Taschmann war für uns bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises dabei. Vielen Dank für die Einordnung.
Sehr gerne.
Wir können zum Geburtstag gratulieren. Seit 30 Jahren glänzt das deutsch-britische Performance-Kollektiv Gobsquad mit seinen lustvollen, herausfordernden Arbeiten. Zur Stunde zeigt es die 4-stündige Performance Are You With Us im Berliner Hebbel am Ufer. Und Tom Mustruff hat die spielfreudigen Geburtstagskinder vorher für uns besucht.
Gobsquad will es wirklich wissen. Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum stellen die Dinosaurier des postdramatischen Theaters die Frage nach dem Zusammenhalt. Are You With Us heißt das Stück und die Fragen haben es in sich.
How likely is it that we'll still be together in 20 years time?
Wie wahrscheinlich ist es, dass wir in 20 Jahren noch zusammen sind, heißt es unter anderem. Und die Performer müssen mit ihren Fingern signalisieren, wie sehr sie an eine gemeinsame Zukunft glauben. Das Stück hatte vor 15 Jahren Premiere. Die Themen aber haben Ewigkeitswert. Sean Patton, Gründungsmitglied von Gobsquad.
Die Hauptfrage, die immer wieder gestellt wird, ist, are you with us? Also bist du noch Teil dieser Gruppe? Und das ist auch gleichzeitig eine Frage an das Publikum, die hinter zwei große Projektionsleinwände sind. Und es ist auch eine breitere, metaphorische, gesellschaftliche Frage. Also sind wir noch miteinander oder nicht? Oder sind wir allein?
Die Show ist einer Therapiesitzung nachempfunden, mit Couch und meditativer Fototapete. Davor platzieren sich die Performer in munter wechselnden Kostümen als Gruppen von Piloten, Medizinern oder Hippies. Die so eingeübte Aufmerksamkeit füreinander ist auch ein Rezept dafür, dass es Gobspot selbst noch immer gibt. Berit Stumpf, Mitbegründerin der Gruppe.
Naja, wir machen das ja auch in echt. Also wir machen ja wirklich regelmäßiges Coaching. Das nehmen wir eigentlich wirklich sehr ernst, dass wir an uns eigentlich auch die ganze Zeit arbeiten müssen, um zusammen zu bleiben. Und dass man da auch wirklich durch heftige Konflikte durch muss und sich da manchmal gut tut, Hilfe zu holen.
Das Durchhalten sich lohnt, zeigte sich in diesem Sommer. Gobsquad wurde auf der Biennale in Venedig mit dem Silbernen Löwen geehrt.
Ja, ist natürlich toll, einen Preis zu bekommen und vor allem einen aus richtig schwerem Metall in ein Samtcase nur für sich.
Patton freut sich auch über das neu gewonnene Netzwerk in Italien. Vor allem aber sieht er den Silbernen Löwen der bedeutendsten Biennale der Welt als eine Würdigung für die gesamte postdramatische Theaterszene. Als er vor knapp 30 Jahren aus Nottingham nach Berlin kam, dachte er übrigens, die Deutschen nennen diese Theaterform nicht postdramatisch, sondern posttraumatisch. Das passt auch, gerade jetzt. Denn die drastischen Kürzungen in der Kultur treffen auch Gobsquad, trotz des Löwens aus Venedig. Ein Kooperationspartner für das neue Stück, das im Februar im Hauptpremiere hat, sagte aus Kostengründen bereits ein fest eingeplantes Gastspiel ab. Die Zeiten sind härter geworden. Die Frage, seid ihr noch mit uns, wird existenzieller. Vor allem im Rückblick auf die Gründungszeit, damals in den 90er Jahren.
Also wenn man das mit jetzt vergleicht, da standen alle Türen offen auf eine Weise. Und gerade auch die kulturelle Landschaft war natürlich eine ganz andere. Und auch wenn vielleicht damals die Förderungen noch nicht so hoch waren in Berlin, war aber die Miete sozusagen kaum vorhanden. Wir haben eine freie Artist in Residency gehabt im Podewil damals. So haben wir angefangen, für umsonst in einem riesigen Loft zu experimentieren und so. Das ist halt gar nicht mehr vorstellbar. Und jetzt alles, was man liefern muss, ist Exzellenz.
Exzellenz mit weniger Geld. Ein Rezept freilich hat die Gruppe in petto. In Super Nightshot, einer weiteren Produktion aus dem Repertoire von mittlerweile über 50 Produktionen, zieht ein Held los, um eine Stadt zu retten. Was müsste er jetzt zur Rettung Berlins unternehmen?
Ja, bezahlbarer Wohnraum für alle BürgerInnen, dass die Kultur hat wieder seinen Platz als wichtiger Teil der Gesellschaft. Und bloß keine Autobahnerweiterung. Also ich kenne keinen Berliner, der freut sich über diese Autobahn. Also was wir alles schaffen könnten, wenn diese Gelder würde in Sozial- und Kulturelles fließen.
Das ist doch mal ein konkreter Ansatz von den Veteranen des postdramatischen Theaters.
Tom Mustruff zum 30. Jubiläum des Performance-Kollektivs Gobsquad. Und wir schauen jetzt noch einmal in die Feuilletons. Arno Orzesek hat für uns einen alkoholhaltigen Wochenrückblick.
Es ist Advent und das beeinflusste auch die Feuilletons. Die Wochenzeitung Der Freitag erläuterte in ihrem Wochenlexikon unter dem Lemma Z wie Zimtstange, wie man sich den Glühwein am leckersten selbst braut. Nämlich so. Basis bildet eine Flasche guter Riesling. Davon nimmt man 100 Milliliter ab und kocht diese mit 100 Gramm Zucker, Lorbeer einer Zimtstange und einer halben Vanilleschote zu Sirup ein. Das wird vorsichtig mit dem Restwein, einer Orangenzeste, einem Sternanis, 4 Nelken und Ingwer erhitzt. Sehr appetitlich, das Glühweinrezept im Freitag. Unterdessen titelte die Tageszeitung Die Welt, kein Rotwein ist keine Lösung. Marie-Louise Goldmann befand, dass die totale Abstinenz, zu der viele Mediziner raten, auch negative Folgen habe und argumentierte wie folgt. Einsamkeit, so steht es im Abschlussbericht der Enquete-Kommission des Landtags NRW, kann genauso schädlich sein wie 15 Zigaretten am Tag. Einsamkeit erhöht das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Alzheimer-Demenz und reduziert die Lebenserwartung. Dass Jugendliche heute öfter alleine zu Hause bleiben, statt sich wie früher in der Dorfdisco mit ihren Freunden abzuschießen, wirkt sich also nicht unbedingt nur vorteilhaft auf ihre Gesundheit aus. Dort, wo einst das Feierabendbier oder der Zigarettenpausen-Smalltalk für ein unangestrengtes Beisammensein sorgten, klafft nun eine Lücke. Wer jetzt einwendet, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben könne, der vergisst, dass Nichttrinker auf Partys oft als heimliche Nutznießer der Trinker die Vorzüge der gelösten Stimmung genießen, ohne jedoch ihren Teil dazu beizutragen. Starker Tobak für Nichttrinker, serviert von der Weltautorin Marie-Louise Goldmann. Passend oder unpassend dazu der Film The Outrun von Systemsprenger-Regisseurin Nora Finkscheid. In Outrun spielt Saoirse Ronan eine Alkoholikerin auf Entzug, allerdings nicht in irgendeiner Klinik, sondern auf den schottischen Orkney-Inseln im stürmischen Atlantik. In der Süddeutschen Zeitung konstatierte Philipp Bovermann: Die Natur wird Mensch. Sie wird zu einer Verlängerung des Leibes. Mein Körper ist ein Kontinent, sagt Ronan aus dem Off. Die Landzungen der Inseln ragen aus dem Meer wie meine Gliedmaßen in der Badewanne. Meine Sommersprossen sind berühmte Wahrzeichen und meine Tränen sind Flüsse. Und wenn ich einen Orgasmus habe, gibt es ein Erdbeben. Die Suchtanfälle sind auf dieser Off-Erzählebene unterirdische Erschütterungen, ausgelöst von den Überresten einer gewaltigen Schlange, deren Leib einst die Erde umschlang. Hinter der romantischen Beseelung der Welt lauert stets die Esoterik. Da wir das Glühweinrezept im Freitag angepriesen haben, möchten wir auch die Warnung zitieren, die Nora Finkscheid in einem SZ-Interview äußerte. Alkoholismus ist eine physische Selbstzerstörung, im Grunde Suizid auf Raten. Man zerstört die Organe, das Gehirn, die Nerven. Nun zu Erfreulichem. Die Wochenzeitung Die Zeit widmete 3 Feuilletonseiten der Pariser Kathedrale Notre-Dame, die an diesem Samstag, 5 Jahre nach dem großen Brand, wiedereröffnet wurde. Hanno Rauterberg lüftete das Geheimnis der Kathedrale, das tatsächlich nie eines war. Hier in den Kathedralen ist das Göttliche nicht abstrakt, keine Formel, kein Bild auf der Wand, vielmehr wird es zur sinnlichen Erfahrung, so Rauterberg. In diesen Bauten verbindet sich alles mit allem und also auch mit jenen Menschen, die sich in ihr bewegen. Sie werden hineingenommen, dürfen sich erhoben, erleichtert fühlen. Ihr seid nun nicht Gäste und Fremdlinge, hatte einst Abt-Sujet von Saint-Denis versprochen, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Die Kathedrale als Wohngemeinschaft mit dem Hören, das war die Verheißung und ist eine Verlockung bis heute. Tüchtig angefasst der Zeitautor Hanno Rauterberg. Der Spiegel berichtet über das Wunder von Paris und grübelt, waren die Flammen das Beste, was dem französischen Nationaldenkmal passieren konnte? Ohne das Feuer, so Anno Frank, Ulrike Knöfel und Britta Sandberg, hätte Notre-Dame nur weiterhin Jahr für Jahr rund 13 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt angelockt, wäre eine fest verschraubte Truhe im Mobiliar der Stadt geblieben, ein abzuhakender Punkt auf der touristischen To-Do-Liste. Dank des Feuers aber stand uns die Möglichkeit ihres Verlustes vor Augen, zitiert der Spiegel den Kunsthistoriker Thomas W. Gätkens und erwähnt die bestürzte, betroffene Trauer der Augenzeugen, ganz so, als läge etwas Lebendiges im Sterben. Der Tagesspiegel wiederum erwähnte, was der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit Blick auf die Wiedereröffnung posaunt hatte. Es wird ein Hoffnungsschock. Eher hoffnungslos beschreiben die Kulturschaffenden nicht nur, aber vor allem in Berlin ihre Aussichten angesichts waltender Sparzwänge, auch wenn die größeren Institutionen wohl doch nicht ganz so hart rangenommen werden. Darum fragt die Welt am Sonntag, muss die Kultur bluten? Und Andreas Rosenfelder findet, ja. Dass die Szene schockiert von den drohenden Schließungen ganzer Häuser spricht, als stünde damit das schlechte Undenkbare im Raum, zeugt von mangelndem Realitätssinn. Denn Selbstverständliches steht zur Zeit überall in Frage. Jenes Milieu, das sich seit Schiller als der denkende, bessere Teil des Volkes betrachtet, hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass der Rest der Gesellschaft die Kanäle bezahlt, durch die es so gern sein Licht der Weisheit strömen lässt. Jakob Heiners Kontra, seine Parteinahme für die Kultur, stand in der Welt unter der signifikanten, von Schiller erkennbar uninspirierten Überschrift »Kultur ist Ökonomie-Dummchen«. bleibt uns noch zu erwähnen, dass wir für die vielen Donald Trump betreffenden Artikel keine Zeit mehr haben, wohl aber für Botho Strauß' 80. Geburtstag. Die FAZ feierte Strauß als Kenner all unserer Verwechslungen. In der Welt bedauerte Magnus Klaue, dass er Strauß einst als Uta Danella der kulturellen Oberschicht verunglimpft hatte, und der Tagesspiegel sah in dem Jubilar einen hervorragenden Restlichtverstärker. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntag.
Arno Orzesek mit dem Feuilleton Wochenrückblick, bei dem die Kultureinsparungen natürlich nicht fehlen durften. Morgen stellt sich der Berliner Kultursenator Joe Czarlo einem Gespräch mit Caroline Emke und dem Publikum der Berliner Schaubühne, nachdem gestern bekannt geworden ist, dass es nun wohl doch eine Umverteilung der Kürzungen im Berliner Kulturetat geben soll, mit weniger Einschnitten etwa bei den großen Theatern. Wir sind morgen in Fazit dabei, wenn Joe Czarlo sich dazu äußert. Das dürfte interessant werden. Das war's für heute bei der Kultur vom Tage mit André Mumot. Kommen Sie gut durch die Nacht.